Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit André Zanto und die Begrüßung übernimmt heute Helene Fischer.
Ich frag euch, geht's euch gut?
Helene Fischer füllt Stadien in Deutschland als bekannteste Schlagersängerin der Republik. Das US-Magazin Forbes hat sie gestern sogar bei den bestverdienenden Musikerinnen weltweit auf Platz 8 eingeordnet. Ein weiter Weg, den die 34-Jährige hinter sich hat, genauso wie ihre Familie. Denn sie gehört zu den Russlanddeutschen, über die wir heute mehr erfahren wollen in der Weltzeit. Und ihre Geschichte beginnt vor rund 250 Jahren, als die russische Zarin Katharina die große Menschen aus den deutschen Staaten einlud, doch bitte an die Wolga zu kommen. Diesem Ruf folgten einige und diese Wolgadeutschen hatten später nach dem Ersten Weltkrieg sogar ein eigenes Autonomiegebiet. Aber im Zweiten Weltkrieg ließ Stalin dann die Deutschstämmigen weit weg deportieren, nach Sibirien, übrigens auch die Familie von Helene Fischer. Die kam dann in den 80er Jahren nach Deutschland. Andere sind zurück an die Wolga, wo die deutsche Sprache, die Lieder, das Essen aber kaum noch existieren. Einige wollen diese Kultur nun wiederbeleben. Tilko Gries hat sie getroffen im 30.000 Einwohnerstädtchen Marx an der Wolga.
Wer vom Ufer des Flusses hinaufgeht, passiert auf der Promenade Statuen verdienter sowjetischer Helden und trifft schließlich auf eine Kaiserin. Dort thront Katharina II., Katharina die Große. Diese Stadt, angelegt von deutschstämmigen Siedlern, hieß früher Katharinenstadt. Die Bolschewisten benannten sie dann in Marx um. Gar nicht weit vom Denkmal Katharinas entfernt, ist im deutsch-russischen Haus gerade eine Deutschstunde zu Ende gegangen. Die beiden Freundinnen, Natalia und Vera, 17 und 16 Jahre alt, sind nun auf dem Heimweg. Sie lernen die Sprache seit einem Monat.
Wir haben heute über Gemüse gesprochen. Tomaten, Gurken, Salat und verschiedene Gerichte, haben Artikel hinzugefügt, sowohl in der Ein- als auch in der Mehrzahl.
Wir kommen ins Gespräch. Ich erfahre, dass die beiden Schülerinnen nicht einfach nur eine neue Sprache lernen, sondern dass sie sich gerade viel mit ihrer Identität auseinandersetzen, mit den Wurzeln ihrer Vorfahren, die einst als Siedler hierher kamen. In ihren Familien werde darüber nicht viel gesprochen. Und in der Schule praktisch gar nicht.
Man sagt uns, dass die Stadt eine Siedlung war. Aber dass hier anfangs Deutsche lebten, dass die die ganze Stadt gebaut haben, das wird alles verschwiegen. Das wissen nur die, die sich dafür interessieren.
In ihrem Innern, erzählt Vera, sei nun ganz viel in Bewegung geraten.
Gewaltige Veränderungen. Einstellungen verändern sich, die Weltanschauung, teilweise vielleicht sogar der Charakter.
Ob sie ihre Gefühle noch etwas mehr beschreiben könnte, bitte ich sie. Vera denkt nach, setzt an, ist aber unsicher und unterbricht sich wieder. Es fällt ihr sichtlich schwer, die richtigen Worte zu finden, weil sie darüber noch nicht so oft gesprochen hat.
Wenn ich mehr über die Geschichte erfahre, die Sprache erlerne und sehe, wie sie, die Deutschen, sich als Volk verstehen, ihre Sicht auf die Welt und auf das Leben insgesamt, dann begreife ich, ja, ich bin Russlanddeutsche oder sagen wir einfach künftige Deutsche. Wenn ich nach Deutschland umziehe, bin ich bereits keine Russlanddeutsche mehr, sondern einfach Deutsche.
Ich merke, dass auch das Mikrofon die beiden dabei stört, das zu sagen, was sie meinen. Ich schalte es aus. Und dann sprechen sie über ihre Träume, darüber, wofür sie die Sprache lernen und den Wunsch, einer Enge zu entkommen, die sie in Marx spüren. Es geht auch um Politik. Damit ihr Gespräch mit dem deutschen Journalisten Ihnen nicht schadet, haben wir Ihre Vornamen geändert und Ihre Stimmen verändert. Heute leben in der Region wieder einige tausend Deutschstämmige. Die Zahlen sind nicht ganz eindeutig, weil die Angaben oft auf dem Gefühl beruhen, wie sehr sich ein Individuum den alten Wurzeln noch verbunden fühlt. Im zweiten Stock des deutsch-russischen Hauses zeigt Jelena Gate auf Fotografien an der Wand. Die zeigen, wie vor Jahren die Statue Katharinas errichtet wurde. Ältere Deutschstämmige hätten vor Rührung geweint, erzählt sie, weil es noch gar nicht so lange her war, dass so etwas gar nicht denkbar schien.
В середине 19 века благодарные жители Екатеринштата собрали деньги.
Auch Jelena Gate ist Deutschstämmige, ihr Name verrät es. Wie wohl fast jede oder jeder hat auch sie einmal überlegt, auszureisen. Aber dann hat die Familie, ihr Mann ist Russe, sie zurückgehalten. Seither hat sie sich der Aufgabe verschrieben, das Deutsche in Marx zu erhalten. Sie ist Vertreterin der national-kulturellen Autonomie Russlanddeutscher, sitzt in unzähligen Ausschüssen und Gremien der Kommune und der Region. Wer sie trifft, merkt rasch, ihr Telefon klingelt dutzendfach am Tag, sie kennt auf der Straße viele Gesichter, Jelena Gate ist eine Netzwerkerin.
Im Vergleich zur Kultur in der Bundesrepublik hat sich die Kultur der Russlanddeutschen stärker konserviert. Das heißt, Russlanddeutsche kennen und singen die Lieder ihrer Großeltern. Ich vermute, dass nicht alle Deutschen die Lieder ihrer Großeltern kennen, außer vielleicht Stille Nacht oder O du Fröhliche, also ich meine Volkslieder. Die Kultur in Deutschland ist schon europäischer geworden.
Und damit meint sie wohl, sie sei weniger deutlich erkennbar. Bewerten will sie das ausdrücklich nicht. Die 47-Jährige, deren zwei Töchter hier leben und längst erwachsen sind, ist Mitglied von Einiges Russland, der Partei, auf die sich Wladimir Putin und die in Moskau Herrschenden stützen. Sie könne sich mit den Zielen der Partei identifizieren, erzählt sie. Ist sie also eine russische Patriotin? Gate überlegt kurz und antwortet.
Russisch.
Russländisch, was in der russischen Sprache bedeutet, ich bin Teil eines Vielvölkerstaats der Russischen Föderation.
Я патриот российская немка.
Ich bin Patriotin, Russlanddeutsche.
Я люблю Россию, но я...
Ich liebe Russland, aber gleichzeitig bin ich sehr stolz, dass ich Teil der russlanddeutschen Ethnie bin. Ich kenne die Geschichte meines Volkes, der Deutschen an der Wolga, und hoffe sehr, dass es eine Zukunft haben wird.
Unten im Erdgeschoss gibt es einen Saal von der Größe zweier Klassenzimmer. Vorn eine Bühne, doch die Stuhlreihen sind noch leer, weil erst in einigen Tagen Premiere ist. Eine Gruppe von Frauen im Rentenalter übt ihr Stück. Noch sitzt nicht jeder Schritt. Katharina zum Beispiel müsste weiter vorne stehen. Katharina, da ist sie schon wieder, die einstige Zarin. Die Frauen erzählen die Geschichte der Deutschstämmigen an der Wolga. Alles begann vor gut 2,5 Jahrhunderten mit der Einladung der Herrscherin. Dann gewährten ihnen die Bolschewisten nach der Revolution vor gut 100 Jahren sogar die autonome Republik der Wolgadeutschen. Aber 1941, nach dem Angriff NS-Deutschlands auf die Sowjetunion, wurden die meisten dieser Volksgruppe deportiert. Das ist zwar lange her, aber berührt doch schon die Biografien jeder der Frauen, die hier proben. Ich bin in Kasachstan geboren, sagt die eine, ich in Usbekistan, ich in Tadschikistan, ich an der Grenze zu Afghanistan. Eben jeweils dort, wohin die Eltern deportiert worden waren. Als es wieder erlaubt war, kehrten die Familien in die Gegend von Marx zurück, manche erst in den 90er Jahren, nach dem Ende der Sowjetunion. Wenn diese Frauen aus ihrem Leben erzählen, sprechen sie stets auch von Verboten, Entbehrungen und Entwurzelungen. Es gab uns, rufen sie im letzten Teil des Theaterstücks, ein Satz, der den Frauen auch heute noch wichtig ist. Es gibt uns. Das Theaterstück, das Singen alter Volkslieder, das Beisammensein im Kreis derer, die Ähnliches erlebt haben, Die Frauen tun dies, weil es ihre Identität ist, obwohl ihnen die deutsche Sprache fast gänzlich fehlt.
Wir haben jetzt angefangen, die Sprache zu lernen, weil das doch unsere Wurzeln sind, die man kennen sollte. Wir bemühen uns, so gut es geht. Wir singen Lieder und hier im Theaterstück sprechen wir Sätze in deutscher Sprache. Uns gefällt das.
Diese Gruppe trifft sich schon seit langem. Doch eine Frau, Irina Balzer, ist erst vor kurzem dazugestoßen. Sie ist erst vor wenigen Wochen zurückgekehrt, nachdem sie 20 Jahre lang in Landau in Rheinland-Pfalz gelebt hatte. Der Sog ihrer Heimat an der Wolga wog schließlich doch schwerer als die Tatsache, dass Enkel, Kinder und Eltern in Deutschland geblieben sind. Ihre Familie lebt nun aufgeteilt auf zwei Staaten, was für viele russlanddeutsche Familien in Marx gilt. Irina Balzer seufzt, sie lacht.
Es zieht mich in die Heimat zurück. Mag es dort noch so gut sein, aber nun, die Heimat ist die Heimat. Wir möchten hier unsere Wurzeln wiederbeleben, unsere deutsche Sprache. Damals haben sie uns die Autonomie nicht wiedergegeben, aber man möchte schon, dass all dies wieder auflebt.
Autonomie ist für die Frauen ein wichtiges Wort. Obwohl sie die historische Autonomie vor 100 Jahren nicht erlebt haben, verbinden sie doch mit ihr Wohlstand, mehr Freiheiten, ein besseres Leben, vielleicht ein bisschen so wie heute in Deutschland.
Die Vorstellung vom glücklichen und wohlhabenden Leben der Wolgadeutschen in der Autonomen Republik ist ein Mythos, keine Realität,
sagt Arkadi German, Professor an der Staatlichen Universität Saratow. Er ist selbst Kind von Deutschstämmigen, hegt aber keinen romantischen Blick auf die Zeit nach der Revolution.
Das ist nicht zufällig getan worden, nicht weil die Bolschewisten die Nationalitäten so sehr achteten, sondern es war einfach ein taktischer Zug, weil der russische Anteil an der Bevölkerung im Russischen Reich 43% betrug, aber 57% Nichtrussen waren. Die Machthaber mussten sich der Unterstützung dieser Bevölkerungsteile versichern.
Die Romantisierung der Wolga-Republik ist ein Phänomen erst der letzten Jahrzehnte.
Das ist danach in der Erinnerung der Menschen geschehen, als sie noch Schlimmeres zu durchleben hatten. Die Deportation, die Arbeitsarmee, jahrzehntelange erzwungene Ansiedlung in anderen Gegenden, der ständige Druck durch ideologischen Hass, der auf sie niederging. Die Deutschen. Das historische Gedächtnis der Menschen an diese Zeit war nach dem Ende der Sowjetunion praktisch vernichtet.
Marx ist heute eine Kleinstadt, in der die Deutschstämmigen eine kleine Minderheit sind. Um das historische Zentrum mit seinen flachen Häusern herum sind die üblichen mehrstöckigen sozialistischen Wohnhäuser gebaut worden. Ein Spaziergang am Abend führt zu einem großen öffentlichen Gebäude. Ein Wachmann sitzt dort am Eingang, er ist Russe und Rentner. Ach, die Deutschen, sagt er freundlich, mit denen gibt es keine Schwierigkeiten.
Sehr gut, vor allem in meiner Generation. Ob du Deutscher bist, ist nicht so wichtig, das ist egal. Wir leben alle auf einem Haufen. Ich hatte drei Deutsche unter meinen Freunden, sehr gute Freunde. Egal, ob du nun Deutscher bist, Russe oder Kasache oder sonst wer. Russland ist groß und reich an Völkern. Wen soll man denn hier kränken? Wir leben zusammen in einem Russland. Es gibt hier Nachnamen wie Kurz, Reis, Weiß.
Kurz, yes. Reis ist, Weiß ist.
Als ich ihn frage, weshalb über die lange und komplizierte, auch schwierige Geschichte der Stadt so wenig gesprochen werde, da bricht sein Redefluss plötzlich ab. Etwas an der Frage berührt ihn. Nach einigen Sekunden des Schweigens sagt er: Ich weiß es nicht. Und fügt dann noch etwas an, was wohl bedeuten soll: Die Geschichte, nicht nur der Deutschen, sondern so vieler ethnischer Gruppen in Russland, ist so kompliziert und so voller Schmerzen, dass es besser ist, nicht über sie zu sprechen. Ein Stück Zukunft der Deutschstämmigen duftet nach Waldkiefer. Svetlana Meyer zeigt Gästen die restaurierte evangelisch-lutherische Kirche im Dorf Sorkino, einst Zürich, das von Marx etwas mehr als eine halbe Autostunde entfernt liegt. Außen saubere Ziegel und innen leuchten im Sonnenschein die aus Kiefer gefertigten Bänke und die Empore in einem rötlichen Ton. Vor wenigen Jahren standen nur noch die Außenmauern. Zu Sowjetzeiten war die Kirche entweiht und diente als Getreidespeicher. Aber dann hat der Russlanddeutsche Karl Lohr, der nach wie vor in Russland lebt und im Baugeschäft zu Wohlstand kam, ihre originalgetreue Restaurierung nach erhaltenen Zeichnungen finanziert und gleich noch nebenan ein Hotel errichtet. Innerhalb von 3 Jahren, erzählt nun Svetlana Meyer, hätten 12.000 Menschen dieses kleine, abgelegene Dorf Sorkino besucht.
Hier hat es schon Trauungen und Taufen gegeben, alles kostenlos, nicht wie bei den Orthodoxen.
Die Kirche bietet Raum für 900 Gläubige, die es aber hier und in den umliegenden Dörfern längst nicht mehr gibt. Weggezogen, ausgewandert. Zu Gottesdiensten versammeln sich gerade einmal 12 Menschen. Das ist der Punkt, an dem Svetlana beginnt, von sich selbst zu erzählen. Sie, die heute Ende 20 ist, hat selbst auch einmal in Deutschland gelebt. Ihre Eltern waren nach Heilbronn gezogen.
Unsere Eltern haben gearbeitet. Uns hat es gefallen, uns Kindern. Wir waren klein, ich war 9 Jahre alt. Ich habe getanzt und Flöte gespielt. Das war interessant.
Aus Svetlana wurde Stefanie. 3 Jahre lang blieb die russlanddeutsche Familie in Deutschland. Doch dann entschied der Vater, es geht zurück an die Wolga. Seine Tochter erklärt es heute so, dass er mit dem Leben in Deutschland nicht zurechtgekommen sei.
Ja, er hat so etwas wie eine Depression bekommen. Er war an anderes gewöhnt. Deshalb sind wir wieder ausgereist und wohnen hier. Aber alle Verwandten leben in Deutschland, nur wir sind zurückgekommen.
Noch immer hängt sie manchmal dem Gedanken nach, was möglicherweise geworden wäre, wenn die Familie in Heilbronn geblieben wäre. Die Deutschen in Russland, erzählt sie, seien doch nur noch wenige und die Sprache spiele im Alltag keine Rolle. Svetlana ist mit einem Russen verheiratet. Das Paar hat ein 9-jähriges Kind. Zu Hause sprechen sie Russisch.
Aber wir haben die doppelte Staatsbürgerschaft. Wir können zu jedem beliebigen Zeitpunkt natürlich wieder zurückkehren. Aber erstmal haben wir das nicht vor.
Die Möglichkeit, diese Gegend in Richtung Deutschland zu verlassen, haben viele hier. Die Dokumente liegen bereit. Für alle Fälle, erzählen sie. Ob es der nächsten Generation noch wichtig ist, welche Wurzeln die Familie hat? Natalia und Vera, die beiden Schülerinnen aus Marx, die gerade angefangen haben, Deutsch zu lernen und sich viel mit ihrer Identität zu beschäftigen, geben eine eindeutige Antwort. Sie sind sogar aktiv geworden.
В рамках столетия автономии немцев Поволжья в нашем городе планируется установить памятник первым поселенцам.
Sie sammeln Geld. Damit wollen sie ein Denkmal an ihre Vorfahren aufstellen, die ersten Siedler, die sich vor mehr als 250 Jahren hier eine neue Heimat geschaffen haben. Dass Jugendliche aus eigenem Antrieb die Erinnerung lebendig halten und sie gestalten wollen, das ist ein neues Kapitel in der langen Geschichte der Wolgadeutschen.
Tilko Gries war in der Stadt Marx an der Wolga, rund 12 Autostunden südöstlich von Moskau. Dort wurden von Katharina der Großen vor rund 250 Jahren Deutsche angesiedelt und die Nachfahren beschäftigen sich nun wie gehört mit ihrer Identität. Ein weitreichendes Phänomen im riesigen Russland, über das wir nun noch mehr erfahren wollen von Anna Flack. Sie ist Kulturwissenschaftlerin an der Universität Osnabrück. Hallo.
Hallo.
Frau Flack, Sie sind von Moskau rund 5 Stunden nach Osten geflogen, nach Barnaul, der Hauptstadt des Altai-Gebietes. Auch dort gibt es Russlanddeutsche. Wie sind die da eigentlich hingekommen? Das ist ja schon fast an der Grenze zur Mongolei.
Genau, also es gibt quasi 2 Möglichkeiten, wie Russlanddeutsche dorthin gekommen sind. Und zwar zum einen im Zuge der Migration im Russischen Reich. Also es wurden Russlanddeutsche im Wolgagebiet und in der heutigen Ukraine angesiedelt, aber es gab eben auch sogenannte Tochterkolonien, dass sich also Russlanddeutsche auf den Weg gemacht haben und weitere Ländereien und Böden quasi für sich erschlossen haben, um dort zu leben und ihren Berufen als Bauern nachzugehen. Und zum anderen gab es natürlich auch in den 1940er Jahren die Deportation in der Sowjetunion.
Sie haben jetzt dort 3 Monate geforscht, und zwar aus der Perspektive der Ernährung dieser Menschen. Was ist denn daran identitätsstiftend für Ihre Identität als Russlanddeutsche?
Genau, also ich untersuche das Ernährungsverhalten von Russlanddeutschen, weil sich in Alltagspraktiken, zu denen eben auch die Ernährung zählt, Zugehörigkeiten, Identität spiegeln. In den Praktiken der Ernährung lassen sich implizites Wissen und kulturelle Bedeutungsschemata lesen, die verbal nicht oder nur schwer ausgedrückt werden können. Die Ernährung zeigt, wer wir sind, wer wir sein wollen, welche Wertvorstellungen und Normen uns prägen.
Und was sind dann so Beispiele, wenn man jetzt heute in den Kochtopf guckt? Also was verbindet eben die Russlanddeutschen im Altaigebiet mit Deutschland und was unterscheidet sie?
Naja, das ist, also es gibt natürlich einerseits Gerichte, die als deutsch markiert sind. Ja, also dann wird dann von nationalen Bluder, von Nationalgerichten gesprochen, und dann werden da zum Beispiel Strudel genannt oder Riewelkuchen, also ein Streuselkuchen. Das sind dann Gerichte, die zum Beispiel sehr klar auf den Bezug zu Deutschland verweisen, beziehungsweise auf die deutsche Herkunft, muss man ja dazu sagen, nicht auf Deutschland.
Ist den Menschen das bewusst, dass bestimmte Gerichte eine deutsche Herkunft haben dort?
Das ist ganz interessant, denn es gibt tatsächlich eine Anzahl von Gerichten, die so markiert sind. Das deutet wiederum auf die identitätsstiftende Funktion hin und deutet aber auch darauf hin, angesichts der geringen Zahl dieser Gerichte, die als solche bezeichnet werden, dass sie eigentlich im Verschwinden begriffen ist. Und quasi im Zuge einer Revitalisierung diese Gerichte bekannt sind, auch in Kochbüchern, in explizit russlanddeutschen Kochbüchern aufgeführt werden, dann als solche, als identitätsstiftend dargestellt werden.
Bei dieser Frage der Identität, da entscheiden auch einige Russlanddeutsche eben nach Deutschland zu gehen. Wir haben das gerade schon gehört in der Reportage vorhin. Der Vater kam allerdings nicht zurecht und dann ging die Familie wieder zurück. Mhm. Ähnliches haben Sie mir erzählt, haben Sie auch im Altaigebiet beobachtet. Wie erklären Sie sich das?
Mhm. Genau, also vielleicht muss man zunächst sagen, dass der überwiegende Teil der Russlanddeutschen als Spätaussiedler und Aussiedler in Deutschland leben und verhältnismäßig nur ein geringer Teil zurückkehrt in die Herkunftsländer. Aber gerade das macht es eben so interessant. Ja, warum ziehen sie zurück? Und da sind die Remigrationsmotive eigentlich genauso vielfältig wie die Menschen selbst und ihre Aussiedlungsgründe. Also ich kann jetzt ein paar aufzählen. Mangelhafte deutsche Sprachkompetenz ist ein Aspekt. Nicht anerkannte oder fehlende Berufsabschlüsse aus den Herkunftsländern. Arbeitslosigkeit, besonders höher qualifizierter und damit auch verbundener Statusverlust. Fremdheitsgefühle, Einsamkeit, mangelnde Integrationsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung, also der Bundesdeutschen gegenüber den Spätaussiedlern. Unerfüllte Erwartungen an das Aufnahmeland, aber auch einfach Heimweh, Familienzusammenführung mit nichtdeutschen Verwandten. Oder zum Beispiel auch Scheidung bzw. Tod des Ehepartners. Es gibt also eine ganze Reihe von strukturellen und ökonomischen Gesichtspunkten, die da eine Rolle spielen.
Entsteht diese Remigration auch durch eine gewisse Zugkraft des russischen Staates? Also es leben ja rund 150 verschiedene ethnische Minderheiten in diesem multiethnischen Staat Russland. Und sie fühlen sich ja dort auch offenbar sehr zu Hause. Nicht nur die Nachfahren von Deutschen, auch Koreaner und Tataren und viele, viele mehr. Was hält denn diese Minderheiten im Land?
Russland, so wie wir es heute kennen, ist ja das Ergebnis von Expansion. Insofern handelt es sich bei vielen der dort lebenden Minderheiten um Autochtone, also Menschen, die schon immer dort gelebt haben, wie zum Beispiel Jakuten, Evenken, Tschuktschen und andere. Und dann kommen da noch weitere Minderheiten hinzu, die durch die eine oder andere Migration ins Russische Reich kamen, so wie eben zum Beispiel die Russlanddeutschen im 18. und 19. Jahrhundert. Man kann also einerseits so argumentieren, dass diese Menschen kein anderes Zuhause, keine andere Heimat kennen als Russland. Allerdings waren andererseits zahlreiche nicht-russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zu Zeiten der Sowjetunion aufgrund ihrer andersethnischen Herkunft Diskriminierungen und Deportationen ausgesetzt. Wie diese Menschen und ihre Nachfahren in die Russländische Föderation inkorporiert werden, konnte ich zum Beispiel während meiner Feldforschung in Barnaul im Frühjahr 2015 selbst beobachten.
Aha.
2015 war ja das 70. Jubiläum des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg. Unter dieser Bezeichnung ist der Zweite Weltkrieg in Russland in die Geschichte eingegangen. Bei einer studentischen Konferenz ehrten die Enkelinnen und Enkel von Russlanddeutschen den Beitrag ihrer Großeltern zum Sieg. Sie erzählten nicht von den Deportationen und der Zwangsarbeit in der Kommandantur, sondern von den erbrachten Leistungen und Opfern für den Sieg gegen den Faschismus. Hierin zeigt sich ein einheitsstiftendes Narrativ. Statt interne Unterschiede zu betonen, wie es noch in der Sowjetunion üblicher war, wird nun Einheit gestiftet, indem eine Meistererzählung über den Zweiten Weltkrieg erzählt wird. Wir gegen die Faschisten. Dieses Narrativ schafft offenbar Zugehörigkeit zur Russländischen Föderation. Und im Falle von Russlanddeutschen kann ich noch einen weiteren Faktor benennen, den ich in meiner Forschung festmachen konnte, und zwar die religiöse Orientierung. Etwa 75% der 143 Millionen Einwohner Russlands bekennen sich zum russisch-orthodoxen Glauben. Auch wenn die aktive Religionsausübung generell schwach ausgeprägt ist, gilt bei vielen russisch-orthodox zu sein als Bekenntnis zur russischen Kultur. Sie verstehen die Religion als nationale Tradition, ohne zwangsläufig wirklich gelebte Alltagsreligiosität. Forscher haben festgestellt, dass Religion nationales Denken in den postkommunistischen Staaten stärkt und umgekehrt die Logik des Nationalen die Religion festigt.
Sagt Anna Flack, sie ist Kulturwissenschaftlerin an der Universität Osnabrück, hat im Altai-Gebiet rund 3500 Kilometer östlich von Moskau zu Russlanddeutschen geforscht. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich bin André Zanto, sage danke fürs Zuhören und nächste Woche bei uns hier im Podcast der Weltzeit unter anderem Argentinien auf der Intensivstation der G20-Gastgeber in der Krise.